Einige kennen ja Corrie ten Boom, seine Holländerin, die im Zweiten Weltkrieg im Konzentrationslager war und das überlebte. Und sie erzählt nun eine Begebenheit aus ihrem Leben, später dann, als sie dann schon unterwegs war und Zeugnis gab, berichtet über die Zeit. Sie erzählt, einmal fuhr ich in einem Auto durch die kalifornischen Berge, von Los Angeles nach San Francisco. Es ist ein schwacher Punkt bei mir, dass ich mich fürchte, wenn ich mit Amerikanern durch die Berge fahre. Denn meistens fahren sie mit ganz gehöriger Geschwindigkeit daher. Und neben der Straße befand sich ein Abgrund, also muss ich so vorstellen, eine Straße, und dann geht es da runter. Und außerdem hatte sie viele Haarnadelkurven. Aus Erfahrung wusste ich, was ich machen musste, wenn ich in solche Angstzustände gerate. In der Gefängniszelle hatte ich oft solche Ängste auszustehen und dann fing ich an zu singen. Singen half immer. Auch jetzt sang ich ein Lied nach dem anderen und der Fahrer fragte mich neckend, haben Sie Angst? Ja, sagte ich, und deshalb singe ich. Aber es hatte diesmal nicht viel Erfolg. Jedes Mal, wenn wir uns einer Kurve näherten, dachte ich, wenn nun ein Auto von der entgegengesetzten Seite kommt, oh, dann gibt es einen Zusammenstoß. Und erschrocken hörte ich auf zu singen. Nein, singen nützte diesmal nicht. Ich versuchte zu beten, aber immer war es das Gleiche. Herr, bringe uns wohlbehalten nach San Francisco. Gib, dass wir nicht in diesen Abgrund stürzen. Und gib bitte, dass bei der Kurve da vorne kein Auto von der anderen Seite kommt. Ich betete fortwährend gegen meine Angst und dann, ich weiß nicht, wie ich auf den Gedanken kam, fing ich an, für andere zu beten. Für jeden, der mir in den Sinn kam. Für die Menschen, mit denen ich gereist war, mit denen ich im Gefängnis gesessen hatte und mit denen ich zur Schule gegangen war. Ich weiß nicht, wie lang ich betete. Aber dies weiß ich, dass ich mich nicht mehr fürchtete. Durch die Fürbitte war ich von meiner Angst befreit worden. Durch die Fürbitte. Fürbitte ist ein wichtiger Teil in unserem Gebetsleben. Wir bringen Gott unsere Anliegen, das, was uns bewegt. Und so bittet auch Paulus die Kolosser, indem er sagt, und wir sind im Kolosserbrief, letztes Mal haben wir Kolosser Kapitel 4, Vers 2 etwas genau betrachtet, und heute werden wir Kolosser Brief Kapitel 4, Verse 3 und 4 uns genauer ansehen. Paulus sagt nun der Gemeinde, betet für uns, dass Gott uns eine Tür öffnet und wir sein Geheimnis bekannt machen können. Die Botschaft von der Rettung durch Christus, für die ich jetzt im Gefängnis bin. Bittet Gott darum, dass ich dieses Geheimnis offenbar machen kann, wie es mein Auftrag ist. Vielleicht haben Sie gesehen beim Eingang, betet für die Ausbreitung des Evangeliums. Warum braucht Paulus Gebet? Paulus bittet die Gemeinde um Gebet für seinen Dienst. Hat er das überhaupt nötig? Paulus ist außerordentlich intelligent, hervorragend gebildet. Er war ein mächtiger Verkündiger. Und kurz nach seiner Bekehrung lesen wir, er aber gewann immer mehr Kraft und trieb die Juden in die Enge und bewies, dass Jesus der Christus ist. Zudem war sich Paulus dessen bewusst, dass er von Gott her berufen und bestimmt war für den Dienst der Verkündigung. Das war ihm ganz klar. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand hier in unserer Mitte so eine Berufung hat, für irgendeinen Dienst. Es kann gut sein, aber Paulus hatte eine so klare Berufung. Er sagt deshalb auch den Ephesern, mir hat Gott diesen Auftrag anvertraut, den anderen Völkern die gute Nachricht zu bringen. Wieso braucht Paulus als begnadeter und von Gott beauftragter Verkündigung das Gebet von der Gemeinde? Warum ist er überhaupt auf so etwas angewiesen? Er ist intelligent, er ist gebildet, er ist von Gott berufen, er hat alle Fähigkeiten, er beherrscht die Sprachen der damaligen Welt, er war einer, der mit Vollmacht die Menschen überzeugen könnte. Warum muss er die Gemeinde, oder warum bittet er die Gemeinde, dass sie für ihn betet? Es gibt eben eine andere Seite noch der Verkündigung. Es sind die Widerstände, denen Paulus ständig begegnet ist. So sagt er den Korinthern, hier steht mir die Tür weit offen für ein erfolgreiches Wirken und ich muss mit vielen Gegnern mich auseinandersetzen. Paulus war ständig unter Druck, ständig verfolgt, ständig gedemütigt. Dieser Widerstand, der gab Paulus mehr zu schaffen, als wir das vielleicht denken. Wir sehen eben den starken Paulus, der gebildet ist, der intelligent ist, der gewandt ist, der Überzeugungskraft hat. Und wir sehen oft zu wenig den Paulus, der gelitten hat an seinem Auftrag. Dass der seinen seelischen Zustand nicht immer so auf Hochtouren lief. Den Korinthern berichtet er über seinen seelischen Zustand, als er zu ihnen kam, um das Evangelium zu verkünden. Er sagt ihnen, ich kam in Schwäche und in Furcht, zitternd und bebend zu euch. Kennt ihr diesen Paulus? Denn ich komme mit wehenden Fahnen und sage so, hallo, hier bin ich jetzt, hör mir zu, ich habe euch was zu berichten, das Beste, was ihr hören könnt. Kennt ihr diesen Paulus, der sagt, in Schwäche, in Furcht, in Zittern und Beben bin ich zu euch gekommen? Und auch bei den Thessalonikern, als er nach Thessalonik kam, brauchte er wieder Mut, er musste sich wieder neu aufrappeln, um seinen Dienst zu tun. Er sagt, wir hatten vorher in Philippi viel zu leiden und wurden misshandelt, wie ihr wisst. Dennoch haben wir im Vertrauen auf unseren Gott, das Evangelium Gottes, trotz harter Kämpfe, freimütig und furchtlos bei euch verkündigt. Das heißt, Paulus musste sich immer wieder, wir würden heute sagen, er musste sich am Riemen reißen. Er musste sich wieder neu ausrichten auf seinen Auftrag. Er musste wieder sich neu klar werden, was habe ich zu tun. Das ging nicht so einfach mit links. Und trotz solcher Widerstände, das Evangelium zu verkündigen, braucht es enorm viel Kraft, die kein Mensch aus sich selbst entwickeln kann. Und deshalb ist es Paulus wichtig, dass die Gemeinden für ihn beten, um diesen Dienst zu tun. Aber noch etwas macht für Paulus das Gebet wichtig. Paulus weiß darum, dass weder seine Intelligenz noch seine Bildung, weder sein Bekehrungserlebnis noch seine besonderen Offenbarungen, die er von Gott her hat, Menschen zur Umkehr bewegen. Paulus weiß, wenn ich Gott selbst die Herzen von Menschen öffnet, dann ist alles Reden und Predigen sinnlos. Es ist ganz und gar davon abhängig, dass Gott die Türen des Evangeliums aufstößt, oder besser gesagt, dass Gott die Herzen der Menschen aufstößt, damit das Evangelium dort Platz findet. Das erlebt er in Europa, bei der Frau, die sich da bekehrte, von der Lydia, als Paulus nach Europa kam. Da heißt es, eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Gott öffnete ihr das Herz. Der Herr tat ihr Herz auf, damit sie hinhörte, was Paulus zu sagen hatte. Dies konnte Paulus nicht tun. Er konnte das Evangelium verkündigen, aber er konnte das Herz nicht öffnen. Und Paulus weiß das. Paulus kennt diese Grenze, dass er schlussendlich vollkommen davon abhängig ist, dass Gott wirkt und handelt. Und dass er eingreift und dass er etwas in Bewegung bringt. Sonst ist alles Reden und alles Predigen, ist alles Reden in die Luft hinaus. Bewirkt überhaupt nichts. Alles Wirken hat damit zu tun, dass Gott nebst dem, was wir tun, seinen Segen gibt und dass er Herzen aufstößt, dass er in Bewegung bringt. Alle unsere Anstrengungen nützen nichts, wenn Gott nicht selbst eingreift und Herzen öffnet. Wenn der große Paulus es als nötig erachtet, dass die Gemeinde ihn im Gebet unterstützt, wie nötig haben wir es dann, uns einander zu unterstützen? Dass Gott Türen auftut und Leben bewirkt? Gott ist es, der es tut. Und vielleicht denken einige, wenn wir evangelistische Anstrengungen machen, sei es Sonntagsdate, sei es Aufatmen, sei es Kinderwochen, man müsse nicht viel tun, vor allem beten. Dann ist das auch falsch, dann fallen wir auch von der anderen Seite vom Ross runter. Wir müssen beides genauso stark tun. Wir müssen uns engagieren, das Bestmöglichste zu tun, um Menschen zu gewinnen. Aber wir müssen genauso wissen, dass wir durch das, was wir tun, die Herzen nicht einfach öffnen können. Dass es letztlich nicht einfach Methodik ist, die Herzen öffnen. Das geht nie und nimmer. Aber dass es ein Auftrag der Liebe ist, dass wir den Menschen entgegenkommen, in dem, was wir ihnen sagen, dass sie verstehen können, was wir meinen. So viel wir dazu tun können, sollen wir tun. Aber wir sollen wissen, dass Gott allein die Türen öffnet der Herzen. Und wir müssen aufpassen als Christen, dass wir das schöne Bild vom Ross nicht jeder von der einen noch von der anderen Seite runterfallen. Wenn ich sage, es ist egal, ob der Boden gereinigt ist, ob die Leute die Toilette finden, ob sie sich wohlfühlen, wenn sie hier hinsetzen, es ist egal, die Hauptsache ist, wir beten, dass Gott die Herzen öffnet, das wird geschehen, ob der Teppich schmutzig ist oder nicht. Dann haben wir nichts von der Liebe Gottes verstanden. Ich lade schließlich auch niemanden ein zu Hause und lasse den Teppich schmutzig und die Türen schmutzig und der Kochherd schmutzig und sage, wenn es denen passt, passt es ihnen und sonst passt es ihnen nicht. Wir versuchen auch, es den Leuten so zu machen, dass es ihnen wohl ist. Aber eins müssen wir wissen. Wenn wir uns versteifen auf die Methodik und auf alles Umfeld und vergessen, Gott zu bitten, dass er die Türen aufstößt, dann haben wir auch etwas falsch gemacht. Gott stößt die Türen auf. Und ich bin jedes Mal verwundert, wenn Menschen auf das Evangelium ansprechen. Und ich kann nur dastehen und staunen. Staunen, dass Gott das getan hat. Und freuen darüber, dass Gott wohl unsere Anstrengungen benutzt, aber dass er das Wesentliche tut. Natürlich wäre ich froh, ich könnte die Menschen bekehren. Und ich hätte so einen Trick. Zack, schon wieder einer bekehrt. Zack, der Nächste. Und den nehme ich auch noch dran. Das wäre doch genial. Wir würden wachsen, wir würden alle ausströmen. Am nächsten Sonntag kämen 300-400 Leute, weil wir alle den Trick anwenden. Es gibt keinen Trick. Es gibt nur die Gnade Gottes, die die Türen, die Herzen von Menschen aufstößt, damit sie und das Evangelium begreifen. Die beste Überzeugungskraft und Argumentation hilft nichts,
wenn ich Gott die Türen der Herzen öffne. Ich weiß es nicht, über welches Mikrofon ich sprechen soll. Das oder das? Weißt du? Das. Hört man das?
Das geht nicht. Gut. Also. Ja, ich habe jetzt immer gehört, dass der Ton wieder weggeht, nur dass ich es verstehe. Die beste Überzeugungskraft und Argumentation hilft nicht, wenn Gott nicht die Herzen aufstößt. Ihr könnt euch nicht einfach auf mich verlassen. Auch bei Evangelisation könnt ihr euch nicht einfach auf mich verlassen und sagen, der Jürg wird schon richten, der argumentiert immer gut. Nein, der Jürg wird es nicht richten. Der Jürg wird sich anstrengen, gut zu argumentieren, aber richten wird es Gott. Und richten wird es Gott, wenn wir als Gemeinde darum flehen, dass er die Herzen der Menschen aufstößt. Und nicht, dass wir so locker kommen und sagen, ja, der Jürg macht das schon gut, hat es jetzt 5-mal gut gemacht. Nein, der Jürg macht es nicht gut. Der Jürg strengt sich an, aber Gott wird es richten müssen. Und nun ist es doch bemerkenswert, dass Paulus in der Gefangenschaft sitzt und die Gemeinde dafür bittet, dass sie für ihn beten, damit die Tür des Evangeliums geöffnet wird. Er bittet nicht dafür zu beten, dass er bald aus der Gefangenschaft freikommt. Ist uns das aufgefallen? Das würden wir doch erwarten, oder? Paulus sagt, ich bin gefangen, das müsst ihr Erbarmen haben mit mir, mir geht es so schlimm, das Evangelium muss laufen, also betet dafür, dass ich möglichst schnell aus dem Gefängnis rauskomme. Mach Gebetsnächte für mich. Nichts von alledem. Er sagt, betet dafür, dass Gott es schenkt, dass die Türen geöffnet sind für das Evangelium. Betet auch für uns, dass Gott uns eine Tür öffnet und wir sein Geheimnis bekannt machen können, die Botschaft von der Rettung durch Jesus Christus, für die ich jetzt im Gefängnis bin. Bittet Gott darum, dass ich dieses Geheimnis offenbar machen kann, wie es mein Auftrag ist. Das ist das, was Paulus beschäftigt in der Gefangenschaft. Dass er auch in der Gefangenschaft seinen Auftrag ausführt und dass die Tür des Evangeliums offen ist, das ist sein Anliegen. Ich habe hier eine Folie gemacht. Hier, Paulus bittet die Gemeinde dafür, betet für uns, für Paulus, aber es geht nicht um Paulus, sondern Paulus geht es um den Menschen, die Menschen, mit denen er in Kontakt ist, dass bei den Menschen Gott etwas bewegt und dass Paulus sie, dass Gott den Paulus benutzt, damit die Tür des Evangeliums bei den Menschen aufgestoßen wird. Verstehen wir das? Paulus sagt nicht, betet für mich, ich bin ein armer Kerl und sitze fest. Sondern er sagt, betet für mich, dass trotz meiner Gefangenschaft Gott mich braucht zu seinem Auftrag und dass das Evangelium läuft. Das hat Paulus bewegt in der Gefangenschaft. Das hat ihn beschäftigt. Das ist doch eher erstaunlich, oder nicht? Paulus hat ja auch ab und zu persönliche Anliegen. Ich sage heute nichts gegen das Gebet für persönliche Anliegen. Aber ich möchte einfach, dass wir bemerken, was Gemeinde immer zutiefst bewegt, wenn Gemeinde lebt. Es geht um die Erfüllung des Auftrages und die Christen als in Jerusalem unter starker Verfolgung standen, wisst ihr, was sie gesagt haben und Gott gebeten? Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Sie haben nicht gesagt, Herr, du hörst ihr Drohen und ihr Schreien, hilf uns, dass das bald aufhört und wir wieder in Frieden leben können und aller Schmerz und alles Leid von uns genommen wird. Nein, sie beten, dass Gott ihnen die Kraft schenkt und die Gnade, dass sie trotzdem furchtlos das Evangelium verkündigen können. Das ist Gemeinde Jesu. Das ist das, was Gemeinde bewegt. Es geht um den Menschen. Und wer mir jetzt wieder vorwerfen will, dass ich den Menschen zu stark betone und zu wenig Gott, dann möchte ich einfach mal hier wieder einmal deutlich sagen, warum ist denn Jesus in die Welt gekommen? Für wen ist denn Jesus am Kreuz gestorben? Was ist denn das Geheimnis des Evangeliums? Das Geheimnis des Evangeliums ist, dass Christus in die Welt gekommen ist, am Kreuz für deine und meine Schuld gestorben und auferstanden und zu Rechten des Vaters sitzt. Und jeder Mensch, der gewonnen wird für die Ewigkeit, verherrlicht den Namen Gottes. Und wenn wir miteinander streiten, ob Gott oder der Mensch im Mittelpunkt steht, dann ist das einfach zu lösen. In den Augen Gottes steht der Mensch im Mittelpunkt. Und in den Augen eines gläubigen Menschen steht Gott im Mittelpunkt. Und wenn Gott im Mittelpunkt steht, dann übernimmt der gläubige Mensch das Anliegen Gottes, das ist nämlich der Mensch, der verloren ist und gerettet werden soll. Darum geht es. Und darum geht es dem Paulus und darum geht es der Gemeinde. Es geht ihnen viel mehr darum, dass Menschen gerettet werden, als dass es ihnen gut geht. Der Glaube ist nicht für sie etwas, das ihnen ein gutes Leben vermittelt. Der Glaube ist etwas für ihnen, der ihnen ewiges Leben geschenkt hat. Und sie gerettet hat für Zeit und Ewigkeit und sie nun mithelfen am Bau des Reiches Gottes, damit noch viele Menschen in Genuss des ewigen Lebens kommen und in der Liebe Gottes. Die Christen sorgten sich vorwiegend darum, dass sie aus Angst das Evangelium nicht sagen könnten. Vielleicht könnten wir davon lernen, wieder viel mehr füreinander zu beten, dass Gott uns den Freimut schenkt, da wo wir sind, sei es an der Arbeit, sei es in der Familie, sei es in der Nachbarschaft, sei es in der Gemeinde, wenn Menschen kommen, die Jesus noch nicht kennen, dass Gott uns den Freimut schenkt, das Evangelium zu sagen, wie es zu sagen ist. Nicht den Leuten eines über den Kopf zu preschen und dann zufrieden zu sein, dass man es gesagt hat, sondern so, wie es eben zu sagen ist, da werde ich dann nächstes Mal, wenn wir im Kolosserbrief weiterfahren, noch etwas dazu sagen. Wie stark sind unsere Gebete von diesem Anliegen geprägt? Oder drehen sich unsere Gedanken und unsere Gebete vorwiegend um unsere persönlichen und privaten Anliegen? Jakobus bemerkt diesbezüglich, ihr seid begierig und erlangt nicht, ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Also mit anderen Worten, das schreibt der Christen, ihr dreht euch um euch selber. Ihr habt das verwechselt, was es geht im Glauben. Ihr meint, Gott sei ein Automat. Oben Wunsch rein, unten Erfüllung raus. Herr, gib mir das und dann nehme ich's raus. Es geht nur um mich und nochmals mich. Genau das, was die Welt macht. Ich will alles und ich will noch viel mehr. Alles will ich. Ein Leben lang können wir uns in anscheinend geistlicher Weise um uns selbst drehen. Das heißt, wir erwarten eigentlich, dass sich Gott vorwiegend mit uns beschäftigt, mit unseren Anliegen. Das macht er auch. Das macht er auch und ich will das nicht in Abrede stellen. Aber wenn das nur noch das Einzige ist, was uns bewegt, dann haben wir ein Problem. Von einer Frau wird berichtet, eine gläubige Frau war durch allerlei körperliche Gebrechen gezwungen, ständig mit Medikamenten und unter ärztlicher Kontrolle zu leben. Dazu kamen Sorgen in der eigenen Familie, Schwierigkeiten im Haushalt, Ärger und Probleme mit Nachbarn und Hausbewohnern. Kurzum, ein Leben voller Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten. Eines Tages aber geschah in ihr eine totale Wandlung. Und zwar durch ein Mädchen, das in Not und Verzweiflung an ihrer Tür stand und um Hilfe bat. Im Umgang mit diesem Mädchen und beim ernsthaften Beten um seine Errettung erlebte sie, wie plötzlich eine echte Liebe zu diesem verlorenen Menschen in ihr aufbrach. Je mehr sie sich um sie kümmerte, desto mehr sah sie auch andere, die in Not geraten waren. Und während sie vorher nur ihren eigenen Problemen und Nöten um sich und Schwierigkeiten und Nöte um sich her drehte, je mehr fing sie an, für die Not anderer zu beten. Und desto mehr verschwand ihre eigene Not. Sie wurde fröhlich und hilfsbereit. Sie vergaß sogar ihre Tabletten und Tropfen zu nehmen. Und einige Zeit später entdeckte sie, dass sie kaum noch Beschwerden hatten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das immer so ist. Also passen dann auf, wenn sie Medikamente nehmen müssen, dass sie das dann nicht so, das ist einfach bei ihr jetzt so gewesen. Es geht nicht um die Medikamente, sondern was das in Bewegung gebracht hat. Sie war frei geworden für die Not ihrer Mitmenschen. Durch ihr Gebet für die anderen wurde auch sie an das Stromnetz der Liebe Gottes angeschlossen und dadurch frei von sich selbst. Frei von sich selbst. Was für ein Segen. Das ist das, was Gott möchte. Er möchte uns frei machen von uns selber. Welche Anliegen bestimmen mein Gebetsleben? Meine ganz persönlichen, was auch sein darf. Aber sind es auch die Anliegen, die Gott wirklich am Herzen liegen? Man muss es natürlich nicht übertreiben, so wie die Studentin, die dann auch irgendwie mal so eine Botschaft gehört hat, dass man nicht so für sich selber beten soll, sondern für die anderen. Die hat dann folgendermaßen gebetet: Herr, da ich nicht für mich selbst beten möchte, bitte ich dich für meine Mutter, dass du ihr einen Schwiegersohn schenken möchtest. Das geht natürlich auch so rum. Aber so ist es natürlich nicht gemeint. Aber das könnte man ja auch, vielleicht ist ja die Mutter glücklicher, wenn sie einen Schwiegersohn hat, als wenn sie einen Freund hat. Aber, was bewegt mich wirklich in meinen Gebeten? Geht es vor allem um mich? Dass es mir wohl ist? Und wenn ich für die Gemeinde bete, bete ich vor allem dafür, dass ich meinen Platz da finde? Und so weiter und so fort. Oder bete ich dafür, dass Gott seinen Plan ausführen kann? Bete ich dafür, dass er mich braucht, damit Menschen gerettet werden? Das heißt nicht, dass ich der Evangelist sein muss. Ich kann auch helfen, wenn ich irgendwas, irgendwo helfe und mitarbeite. Ich muss nicht immer an der Front sein. Aber stimme ich mit dem Anliegen Gottes überein und ist das mir wichtig? Beten wir füreinander, dass uns Gott den Freimut schenkt, dass das Evangelium verkündigt wird, dass Menschen gerettet werden? Wenn wir das tun, dann denke ich, werden wir einmal staunen, was Gott in Bewegung bringt. Und anstatt uns zu sagen, welche Methodik taugt und welche nicht, arbeiten wir doch auf ganz verschiedene Weise, um Menschen zu erreichen, aber beten wir dabei, dass Gott die Türen des Evangeliums oder die Herzen öffnet, damit die Türen offen sind für das Evangelium. Er wird das tun. Betet dafür, dass das Evangelium ausgebreitet wird. Das ist Gottes Anliegen. Das ist das Anliegen der ersten Gemeinde. Paulus braucht das Gebet der Gemeinde. Der kann noch so intelligent sein, noch so geschickt in der Verkündigung, noch alle können sagen, was ist das für ein Kerl und wie kann der gut argumentieren. Wenn Gott die Herzen nicht öffnet, kann er argumentieren bis am Bach runter. 24 Stunden am Tag. Es hilft nichts. Und wenn ihr euch auf die Methoden allein verlasst, oder sagt, der Jürgen wird schon machen, hat es letztes Mal gut gemacht, jetzt wird er es wieder gut machen. Es nützt nichts. Wir müssen beten, dass Gott die Herzen öffnet. Wir müssen flehen dafür. Wir haben auch eigens Gebetszeiten, auch wenn wir evangelistisch Gottesdienste haben. Wir beten während dem Gottesdienst. Ich möchte auch denen Geschwistern ganz herzlich danken, dass sie das tun. Das ist ein ganz wichtiger Dienst. Und wir treffen uns auch am Freitag vorher zum Gebet, um dafür zu beten, dass das und das gelingt. Aber wir machen immer in diesen Gebeten wieder aufmerksam. Das entscheidende Gebet ist, Herr, öffne den Menschen die Herzen, bring sie hier hin und schenke, dass das Evangelium auf fruchtbaren Boden fällt, damit sie gerettet werden. Man kann es so sagen, wie Jesus selber sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Und wenn wir uns konzentrieren und wenn wir uns eins machen mit dem Auftrag Gottes und auch im Gebet darum ringen, sei es für die Jungschäler, sei es für die Sonntagsdate, sei es für Aufatmen, sei es für Kinderarbeit, sei es für das Camp im Sommer, egal für was, wenn wir beten, dass Gott die Türen aufstößt und uns den Freimut schenkt, das Evangelium zu sagen, dann wird er uns alles andere, was nötig ist, wird er uns schenken. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Wollen wir lernen, das als Gemeinde zu praktizieren? Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass wir mit ganz persönlichen Anliegen auch immer wieder vor dich kommen dürfen, die vor dir bewegen und du hörst gern hin. Aber ich möchte dich auch bitten, dass du uns hilfst, dass wir nicht da stehen bleiben. Und dass wir auch lernen von den ersten Gemeinden, von den ersten Christen. Wir sehen das auch da, wo Gemeinden wachsen, sind immer Christen da, die das Anliegen haben, deinen Auftrag auszuführen. Die auch im Gebet vor dich kommen, für die es ein Geschenk ist, wenn du Herzen öffnest. Und die das wünschen, dass du Menschen veränderst und dass Menschen zum ewigen Leben finden. Schenke, dass wir das noch viel mehr entdecken bei all dem, was wir tun. Bei allen Vorbereitungen. Sei es für unsere Gottesdienste, sei es für die Sonntagsdate, für Aufatmen, sei es für die Jungschar, sei es für die Camps, die wir haben, egal wo, auch immer, für die persönlichen Kontakte. Herr, öffne du die Türen, damit das Evangelium Eingang findet und Menschen gerettet werden. Amen.